Wir alle stehen mit unserem neuen, von Gott gegebenen Leben immer wieder in Herausforderung. Da sind immer wieder Dinge, die unsere Seele in Unruhe bringen. Da sind immer wieder Dinge, die uns herausfordern, die Lösungen von uns verlangen, wo wir Lösungen suchen. Wir wissen, dass Gott bei unserer Wiedergeburt unseren toten Geist lebendig gemacht hat und dass unser Geist unser eigenes Ich ist, dass das der Kern, das Zentrum unserer Persönlichkeit ist, dass wir mit unserem Geist mit Gott kommunizieren, dass ein freier Kanal, ein Kanal, durch den wir mit Gott reden können. Unser Geist soll von fortan so die leitenden Impulse für unser Leben abgeben, nicht mehr die Seele oder unser Körper. Und wir bekommen ja auch im Wort Gottes so oft die Anweisung, im Geist zu wandeln. Zum Beispiel im Galaterbrief, Kapitel 5, wandelt im Geist und ihr werdet die Begierde des Fleisches nicht erfüllen. Und wir sehen immer wieder, dass da so ein Kampf ist in uns, in unserer Seele, dass da immer wieder so ein Kampf tobt, so ein Feuer auflodert, dass da etwas in uns brennt und dass so die Seele in Verbindung mit dem Körper, das, was die Bibel Fleisch nennt, dass das immer wieder gegen den Geist streitet, dass das immer wieder aufsteht und immer wieder sagt, hier, ich bin auch noch da. Oder dass unsere Seele, wie ich gerade sagte, tobt und rebelliert und Impulse ausgeben will, die den Dingen des Gottes irgendwie entgegenlaufen und entgegengehen. Und wir haben in diesen letzten Wochen in unserem Seminar Cleansing Classes sehr oft darüber gesprochen, dass wir eine Entscheidung treffen müssen, im Geist zu wandeln, uns geistlich auszurichten, dafür zu sorgen, dass unser Geist die führende Instanz unseres Lebens ist. Und es ist mir auch nochmal so ganz neu bewusst geworden, dass das in vielen Fällen einfach eine Entscheidung ist, die wir treffen können und auch treffen müssen und durch die sich unsere Seele unter die Herrschaft des Geistes begeben wird. Wir müssen unser geistliches Schiff auf Kurs bringen und auf Kurs halten. Das ist so die Devise, die Herausforderung, die wir haben. Das reicht nicht nur irgendwie vom Hafen losgesegelt zu sein, hurra, ich bin von neuem geboren, dann Leinen los und Segel hoch und dann geht das los, sondern du musst dein Schiff auch auf Kurs halten oder auf Kurs bringen, wenn du so willst, wenn du irgendwo abgebogen bist, musst deinen Segel in den Wind des Geistes halten und dein Schiff auf Kurs bringen. Und jemand, der das so in diesen Stürmen des Lebens und in den Problemen und in den Herausforderungen des Alltags immer wieder und wieder und wieder durchexerziert hat und der uns ein hervorragendes Beispiel ist, ist David. Wir alle kennen David, wir kennen die vielen Geschichten, die vielen Begebenheiten aus dem Alten Testament, was David alles getan hat. Ein Mann nach dem Herzen Gottes wird er genannt. Und als ich so diese Predigt vorbereitet habe und nachgedacht habe, was der Herr uns heute sagen und geben möchte, da bin ich auf diese Geschichte mit David gestoßen, habe gedacht, genau, das ist das, was wir eigentlich jeden Tag brauchen, wo wir jeden Tag drin stehen, diesen Kampf mit unserer Seele und der Kampf gegen Probleme, der Kampf in Schwierigkeiten und die Herausforderung, doch auf Kurs zu bleiben und die Herausforderung, doch im Geist zu leben, die Herausforderung, nicht auf die Dinge der Seele so sehr einzugehen. Samuel war ein ganz außergewöhnlicher Mann, wie er bestimmt schon festgestellt habt, die Bibelkundigen unter uns wissen das, sie kennen Teile seines Lebens, seinen Lebensbericht, er war ein ganz außergewöhnlicher Mann. Und ich möchte eine Geschichte aus dem 1. Samuel, Kapitel 30 herausgreifen, die auf diesen Sachverhalt so deutlich eingeht und wie David vorgegangen ist in solchen Situationen. David war jemand, der mehr als einmal in Schwierigkeiten gesteckt hat. Also wenn du dir sein Leben anschaust, der war ständig in irgendwelchen Herausforderungen und Problemen. Du fragst dich manchmal, Mensch, das ist ja schon nicht normal. Ja? Er war natürlich König und als König hast du Verantwortung, als König musst du dich bestimmten Dingen stellen, aber der ist durch Sachen in seinem Leben gegangen, wo du denkst, Mensch, ich schnall ab. Und David ist ein Beispiel dafür, wie das gehen kann, durchzukommen und im Geist zu wandeln und sein Schiff auf Kurs zu halten. 1. Samuel Kapitel 30, dort lesen wir etwas von David und ich erzähle ein bisschen von der Vorgeschichte. David war von Saul verfolgt worden und an einem bestimmten Punkt hat sich Saul entschieden, ja David, ich werde dir nichts tun, aber David war misstrauisch und er dachte, eines Tages wird mich Saul umbringen. Er neidet mir, dass die Propheten mir gesagt haben, dass ich König werden würde und eines Tages wird es soweit sein, dass er mich umbringt. Und er flieht vor David. Und er flieht in das Land der Philister. Interessanterweise zu den Feinden des Volkes Israel. Und er lebt dort eine ganze Weile und er verschafft sich die Freundschaft dieser Philisterkönige. Er lebt dort in der Stadt in Ziklag und an einem bestimmten Punkt fallen die Amalekiter in das Land ein und sie überfallen auch die Philister. Und David sagt, ich ziehe mit euch in den Kampf. Und der König, dem David besonders nahe stand, der sagt, okay David, komm mit, zieh mit uns in die Schlacht. Und sie verbündeten sich mit den anderen Philisterkönigen und die anderen sagten, Moment mal, das ist doch einer aus dem Volk Israel. Und wenn der mit uns in die Schlacht geht, wer weiß, ob der sich nicht doch irgendwie mit dem Feind verbünden wird oder ob er sich gegen uns wenden wird, das ist uns zu brenzlig, den schicken wir nach Hause. Und dieser eine Philisterkönig sagte, David, es tut mir leid, die anderen sind nicht damit einverstanden, dass du mitziehst, bitte nimm deine Männer und geh wieder nach Hause. Und David sagte, okay. Als David nach Hause kam, als er seiner Stadt Ziklag entgegenzog, da sah er Rauch aufsteigen von der Stadt. Und sie kamen näher und stellten fest, dass die Amalekiter die Stadt bereits überfallen und geplündert hatten und dass sie alles mitgenommen hatten. Frauen, Kinder, dass sie die Häuser niedergebrannt hatten, dass sie Dinge aus den Häusern mitgenommen hatten und dass sie weitergezogen waren. Und David stand hier in einer Situation plötzlich, ganz unvermutet, die praktisch aussichtslos war. Als sie nach Ziklag zurückkehrten, stellten sie fest, dass alle Besitztümer, alle Familienangehörigen weg waren, dass die Stadt zerstört war und dass sie sozusagen vor dem Nichts standen. Und diese Reaktion Davids und das, was er tat, ist ein Beispiel für uns neutestamentliche Christen, wie wir in solchen Situationen, ob sie aussichtslos oder nicht so aussichtslos sind, ob es größere oder kleinere Probleme sind, wie wir damit umgehen können. Hier heißt es in 1. Samuel 30, Vers 6, David war in großer Bedrängnis. Denn das Volk sprach davon, ihn zu steinigen. Denn die Seele des ganzen Volkes war erbittert. Jeder war erbittert wegen seiner Söhne und wegen seiner Töchter, weil sie nicht mehr da waren. David hatte ein wirklich schwerwiegendes, fünffaches Problem. Also da war nicht nur ein Problem irgendwie, da waren Feinde, die haben uns überfallen. Er hatte ein fünffaches, schwerwiegendes Problem. Erstens, er hatte selber gerade einen schweren Verlust erlitten. Das heißt hier, seine Frau und seine Kinder sind weggeführt worden. Zweitens, er hatte seine eigenen Männer gegen sich. Die eigentlich mit ihm ausziehen sollten zum Kämpfen, die standen plötzlich gegen ihn. Die fingen an zu murren. Drittens, er befand sich in Lebensgefahr. Die sprachen davon, ihn zu steinigen. Also nicht nur, dass sie gesagt haben, hey David, das war jetzt hier ein Schuss in den Ofen. Die haben davon gesprochen, ihn zu steinigen. Die hatten vielleicht die Steine schon in der Hand. Viertens, die Männer waren erbittert. Das ist eine ganz schlechte Ausgangslage für einen Heerführer oder überhaupt für einen König oder Leiter, wenn man Leute um sich hat, die verbittert sind. Ganz schlechte Ausgangslage. Und fünftens, er hatte die Situation nicht selbst verschuldet. Also wenn du dir das anschaust, könntest du sagen, oh David, der hätte eigentlich gleich einpacken können. Ja? Der hätte gleich nach Hause gehen können. Also die Herausforderung ist zu groß, dieses fünffache Problem, wer soll das lösen? Und dann bin ich auch noch an alle unschuldig und so weiter. Eigentlich hätte man sagen können, David, du bist erledigt. Du bist erledigt. Und David hätte tatsächlich auch so reagieren können. Und ich glaube, da kennen wir uns selber gut genug, wie wir in solchen Situationen reagiert hätten oder wie wir in Situationen reagieren, wo wir großen Herausforderungen gegenüberstehen, wo wir uns vielleicht ungerecht behandelt fühlen, wo wir noch nicht mal daran schuld sind, dass wir in diese Situation geraten sind, wo andere gegen uns sind, wo wir sagen, hey, ich kann nichts dafür und doch sind Leute, die gegen mich aufstehen. David hätte auf alle möglichen Arten und Weisen reagieren können. Was hätte er machen können? Er hätte sofort handeln können. Ja? Das ist uns so sehr nah, uns Deutschen. Ja? Was? Da muss doch was getan werden. Das kann doch nicht so bleiben. Ja? Moment mal, da sind wir noch nicht ganz fertig mit dem Thema. Los, alle Mann auf die Esel oder Kamele oder Pferde oder was sie hatten und hinterher. Und das holen wir uns alles zurück. Hätte sofort in Aktionismus verfallen können und sagen, hurra, jetzt werden wir mal so richtig auf die Pauke hauen. Das lassen wir uns nicht gefallen. Hat er nicht gemacht. Wir sind oftmals so, und ich sagte gerade, wir kennen uns gut genug, dass wir ein Problem erkennen. Wir erkennen, ja, das ist ein Problem, das gelöst werden muss. Und dann machen wir einen Plan und starten sofort mit den entsprechenden Handlungen und haben das erstens, zweitens, drittens alles in der Tasche. Und das muss man dann machen und das muss man dann machen und so weiter. und denken über den Lösungsweg nach und starten augenblicklich damit, diesen umzusetzen. Stimmt's? Den meisten von uns geht das so, ja? Problem, Lösung, peng, dann geht's los. David hat das nicht so getan. Der hat das nicht gemacht. Aber wir sind oft so trainiert und da läuft das so wie ein Programm bei uns ab. Was hätte David noch machen können? In so einer Krise, ja, in so einer krisenhaften Situation, er hätte anfangen können, das Ganze zu verleugnen, zu verdrängen oder irgendwie umzudeuten. Ja. Er hätte sagen können, Mensch, Männer, so schlimm ist das doch gar nicht. Ja. Guck mal, ein paar Grundmauern stehen doch noch und so und irgendwie kriegen wir das wieder hingebastelt. Oder oh, die Feinde haben ja fast nichts mitgehen lassen. Ja. Fast nichts. Das ist immer eine Ansichtssache. Ja. Das Glas ist halb voll oder halb leer. Sehen wir es mal von der positiven Seite. Hat er nicht gemacht. Er hat auch nicht gesagt, ihr wisst ja was, die Stadt war sowieso potthässlich. Jetzt haben wir die Gelegenheit, endlich neue Häuser zu bauen. Jetzt können wir uns endlich unsere schicken ein- oder zwei Familienhäuser dahin pflastern, die wir schon immer haben wollten. Er hat auch nicht gesagt, also seien wir doch mal ehrlich, ihr wart ja mit euren Frauen sowieso schon so lange verheiratet. Jetzt, Männer, habt ihr die Chance, euch neue, junge Frauen zu nehmen. Und eure Kinder sind euch auch auf die Nerven gegangen. Guck mal, alles neu. Was für eine Chance, Halleluja. Hat er nicht gemacht. Und ich sage euch, es gibt Meister darin, Probleme und solche Situationen durch Verleugnung, Verdrängung oder Umdeutung irgendwie hinzubiegen. Ich hatte mal so einen Arbeitskollegen, wundere dich bitte nicht, was ich in für einer Firma gearbeitet habe. Ich habe neulich schon mal so ein interessantes Beispiel erzählt. Die Firma war vollkommen okay, ja, aber Menschen sind eben Menschen. Ich hatte einen Arbeitskollegen, bei dem war immer alles okay und im grünen Bereich. Wenn der reinkam, alles im grünen Bereich, ja. Und auch als das Kind schon in den Brunnen gefallen war, als die Projekte schon gegen die Wand gefahren sind, alles in Ordnung. Das bügeln wir wieder hin, das mache ich hinten durch die kalte Küche, biege ich das wieder gerade, bis es nicht mehr ging. Bis er es nicht mehr verleugnen oder verdrängen oder umdeuten konnte. Und es gibt solche Menschen, die Meister darin sind, solche Sachen zu verharmlosen oder irgendwie wegzudrängen und in den Hintergrund zu stellen, ohne die Sache wirklich anzupacken. Das hat David auch nicht getan. David hat sich auch nicht verteidigt oder entschuldigt. Er hat auch nicht gesagt, ja, aber Männer, ich kann doch nichts dafür, das seht ihr doch, das ist doch klar. Er hat nicht gesagt, ich bin ja selber ein Geschädigter, ich stehe doch auf eurer Seite. Er hat nicht rumdiskutiert und gesagt, ich bin unschuldig an dem Dilemma, die Umstände sind schuld, die Feinde und so weiter und so fort. Hat er alles nicht gemacht. Das stimmte zwar, aber wahrscheinlich hätte das auch zu keiner Lösung geführt. Er hat auch nicht rumdiskutiert mit seinen Männern, hat gesagt, ey, Moment mal, ihr könnt mich nicht steinigen, dann habt ihr ja keinen Anführer mehr. Überlegt euch das gut, was ihr jetzt tut. Er hat auch nicht gesagt, naja, ihr braucht mich ja noch und denkt doch mal, wie nützlich ich euch in der Vergangenheit war. Ich habe die Allianzen mit den Philisterkönigen geschmiedet. Wir waren hier sicher, wir hatten unsere eigene Stadt. Ihr könnt mich jetzt nicht einfach steinigen, dann seid ihr kopflos. Er hat nicht rumdiskutiert, Mensch, lass uns doch jetzt zusammen einen Schlachtplan entwerfen, anstatt uns gegenseitig umzubringen, so nach dem Motto, und wenn ich mal nicht weiter weiß, dann gründe ich einen Arbeitskreis, jetzt setzen wir uns mal hier zusammen. Ja, ich meine, es ist gut, im Arbeitskreis mit dem Herrn zusammenzusitzen. Ja, Amen. Es ist gut, den Herrn zu seinem Ratgeber zu machen und zu sagen, Heiliger Geist, ich brauche deinen Rat. Aber David hat sich hier nicht mit seinen Männern hingesetzt und hat gesagt, Mensch, jetzt wollen wir mal sehen, ob wir einen vernünftigen Kompromiss irgendwie herauskriegen. Also guck mal, du gibst mir jetzt die Hälfte von deinem abgebrannten Haus und dann nehmen wir die Steine von meinem abgebrannten Haus, dann bauen wir das zusammen, dann haben wir zumindest schon mal eine Behelfsunterkunft und ja, dann ziehen wir zusammen, unsere Frauen und Kinder sind wir ja los, dann sind wir wenigstens nicht alleine, dann leben wir hier zusammen. Das ist doch auch was, das ist eine Win-Win-Situation, oder? Hat er nicht gemacht. Er hat nicht angefangen zu diskutieren und irgendwie die Dinge in das richtige Licht zu rücken. Er hat auch nicht billigen Trost seinen Männern gegeben. Er hat auch nicht gesagt, Mensch, ich kann so gut nachempfinden, wie es dir jetzt geht. Konnte er bestimmt, weil er selber gerade den identischen Verlust erlitten hat. Aber das hat er seinen Männern nicht gesagt. Er hat ihnen auch nicht gesagt, kommt, lass uns noch ein oder zwei Tage zusammen weinen. Und das gibt eine Katharsis unserer Seele. Und dann reden wir nochmal darüber und dann wird alles irgendwie gut und viel besser. Dann fühlen wir uns schon viel besser. Hat er nicht gemacht. Also versteht mich richtig, es ist gut, Menschen, die in Not sind und die leiden, zu trösten. Amen, auf jeden Fall. Das ist ein Teil unserer Berufung. Aber David hat Männern hier nicht einen billigen Trost gegeben. Er hat nicht gesagt, hey, wird schon irgendwie Schwamm drüber. Sondern ich glaube, David wollte ihnen eine wirkliche Lösung anbieten. Er hat auch seine Männer nicht belehrt. Das hätten wir vielleicht gemacht. Ey, wisst ihr was? Bitterkeit ist nicht gut. Das gibt eine bittere Wurzel in euren Herzen. Das wird euch euer ganzes Leben lang begleiten und wird euch euer Leben ruinieren. Und im Übrigen sollten wir unseren Feinden einfach vergeben und alles vergessen. Hat er auch nicht gemacht. Er hat auch nicht hart durchgegriffen. Ich weiß nicht, vielleicht findest du dich jetzt in dem einen oder anderen Beispiel wieder. Ich hoffe. Er hat auch nicht hart durchgegriffen. Was? Ihr wollt mich steinigen? Das ist Meuterei. Ich werde jeden, der hier den Stein aufgehoben hat, sofort von seinem Posten absetzen und der Stadt verweisen. Hat er nicht gemacht. Er hat nicht gesagt, die werden hart bestraft. Er ist auch nicht geflohen. Er hat auch nicht die Flucht angetreten und gesagt, oh, das Problem ist mir zu groß, ich hau ab. Wisst ihr, das ist auch eine Sache, die uns Menschen oft so passiert, dass wir in unlösbaren, unmöglichen Situationen, großen Herausforderungen die Flucht antreten. Aber nicht die Flucht nach vorne, sondern die Flucht irgendwohin. Dass wir sagen, das Ding, das kann ich nicht lösen, ich verkrümel mich. Und sei es nur innerlich, sich abzuhängen. Er hat nicht gesagt, ich bin total überfordert, ich verschwinde, ich gehe irgendwo hin und lasse meine Leute hier alleine und was aus denen wird, ist mir egal. Hat er nicht gemacht. Und er ist auch nicht in totaler Verzweiflung geendet, dass er gesagt hätte, oh, das hat alles keinen Zweck und ich habe alles verloren und die Männer haben alles verloren, die Stadt ist niedergebrannt, das können wir nicht mehr aufbauen, das können wir nicht mehr verändern. Die Amalekiter, selbst wenn wir ihnen hinterherlaufen wollten, ist ein Riesenheer mit unseren paar Männchen, das schaffen wir nie, hat alles keinen Zweck. Er ist nicht in Depression versunken. Er hätte das aber tun können. All diese Dinge, die ich euch gerade aufgezählt habe, sind normale, seelische, menschliche Reaktionen. Ganz normale Dinge, die jedem von uns vielleicht in der einen oder anderen Situation schon mal passiert sind. Ich weiß nicht, wie es dir geht, ob du nicht auch manchmal gedacht hast, angesichts von irgendwelchen Herausforderungen, oh nein, ich verkrüme mich jetzt am besten, ja, oder oh, die Erde möge sich auftun, ja, und mich irgendwie verschlucken, dass ich hier nicht mehr erscheinen muss. Wir sind so gestrickt. Das alles wären seelische Reaktionen gewesen, die zwar plausibel erscheinen, aber letztendlich nicht den Plänen Gottes gedient hätten. Und ich sage das nochmal, bei uns Menschen und besonders bei uns Deutschen läuft doch in solchen Situationen ganz oft diese Problemlösungsstrategie-Maschinerie auf Anhieb an. Ja? Das ist, als ob einer den Motor startet, ja klack, und dann geht das los und das rattert im Kopf und du hast sofort 5 ähnliche Situationen und kannst dann auswählen, welche Strategie du denn anwenden wirst. Hat David nicht gemacht. Wir haben so oft diese Handlungsstrategien bereit und da laufen solche Reaktionen fast wie Programme automatisch ab. Ja, da kommt so ein Reiz und dann zack, ist sofort die Reaktion da. Und das, was dazwischen ist, was sonst noch so abläuft bei uns, das vergessen wir, das untersuchen wir nicht, das passiert einfach. Wir reagieren dann ganz oft auf Grundlage unserer Prägung, unserer Erfahrung und dem, was wir für richtig halten. Aber sich geistlich auszurichten, und damit bin ich wieder am Anfang, sich geistlich auszurichten und im Geist zu wandeln, bedeutet zunächst einmal, in solch einer problematischen Situation bewusst innezuhalten und eben nicht gleich zu reagieren. Und ich weiß, das ist schwer. Das ist nichts, was wir sofort auf Anhieb so beherrschen, sondern was man auch ein Stück weit einüben muss, wo man sich ein Stück weit zusammenreißen muss, eine Entscheidung treffen muss und sagen kann, Moment mal, einen Augenblick mal, einen kleinen Augenblick und dann darüber nachdenken. Sprüche 19, Vers 2 sagt das so schön, ohne Erkenntnis ist selbst Eifer nicht gut und wer mit den Füßen hastig ist, tritt fehl. Das heißt, bevor wir den Eifer einsetzen, sollen wir Erkenntnis vom Herrn erlangen, Erkenntnis von Gott bekommen, wie wir in dieser Situation reagieren können, wie wir die Probleme lösen können, was Gott dazu sagt. Und dann nicht zuerst mit den Füßen losgerannt und dann fehlgetreten, sondern in den Plänen Gottes gegangen und feste Schritte getan und ans Ziel gekommen. Das ist das, was der Herr für dich und mich möchte. Versteht mich richtig, das ist auch keine Aufforderung zur Passivität, die Dinge einfach laufen zu lassen. Zu sagen, oh, jetzt ist das und das passiert, ich weiß auch nicht. Naja, mal gucken. Und dann versickert das Ganze so. Das ist keine Aufforderung zur Passivität, aber die grundsätzliche Frage ist, wie handelst du, wenn du in großer Bedrängnis bist? Was sind die ersten Gedanken und Handlungsimpulse, die in dir hochkommen? läufst du ganz schnell davon, relativierst du und rationalisierst du alles ganz schnell, diskutierst du rum, bügelst du alles platt, machst du die Augen zu, steckst du den Kopf in den Sand. Was sind die ersten Reaktionen, die bei dir passieren und hervorkommen? Kannst du dich selber fragen. Was tat denn David, um wieder zu dem Beispiel zurückzukommen? 1. Samuel 30, Vers 6, ich lese es nochmal. David war in großer Bedrängnis, denn das Volk sprach davon, ihn zu steinigen. Denn die Seele des ganzen Volkes war erbittert, jeder war erbittert wegen seiner Söhne und wegen seiner Töchter. Aber David stärkte sich in dem Herrn, seinem Gott. Kannst du dir das vorstellen? Der steht vor dieser Herausforderung. Er hatte gerade selber alles verloren. Seine eigenen Männer waren gegen ihn. Er befand sich in Lebensgefahr. Er war von Männern voller Traurigkeit und Bitterkeit umgeben. Er war unschuldig an dem ganzen Dilemma. Und was macht er? Er dreht sich um und stärkt sich in dem Herrn. Weißt du, vielleicht hatten die schon die Steine in der Hand und standen schon da. Und David dreht sich um und stärkt sich in dem Herrn. Was für eine Reaktion. Ich dachte, wow, wo hat er das her? Wie konnte der zu so einer Reaktion kommen? Wieso ist er nicht in Panik verfallen? Diese Reaktion ist dem normalen Denken und Handeln eigentlich total entgegengesetzt, wie ich euch gerade aufgezeigt habe. Und die Frage ist, wie stärkte sich David in dem Herrn? Und dann können wir auch sehen, wie er dazu kam, in dieser Situation so zu reagieren. Wie stärkte sich David in dem Herrn? Was tat er? Und wir lesen das, wenn du sein Leben studierst, an vielen Stellen, wo von ihm geschrieben ist, besonders auch in den Psalmen. Da liest du sehr viel, wie David sich in dem Herrn gestärkt hat. Erstens, er traf immer eine Entscheidung, den Herrn zuerst zu suchen. Zum Beispiel Psalm 27, Vers 8. Mein Herz erinnert dich, suchet mein Angesicht. Dein Angesicht, Herr, suche ich. Und das findest du an ganz vielen Stellen in dem Psalm, dass David sagte, Gott, dein Angesicht suche ich. Und viele dieser Psalmen hat er geschrieben aus tiefster Not, aus der Wüste, in Verfolgung, im Angesicht der Feinde, in Problemen, in Schwierigkeiten. Manchmal denken wir, David, das war so dieser strahlende König, dem der alles gelungen ist. Ja, dem ist alles gelungen, weil er mit dem Herrn unterwegs war. Amen. Aber er ist durch viele Tiefen und durch viele Probleme gegangen. Und wenn er diese Psalmen geschrieben hat, dann lies mal aufmerksam. Ganz oft schrieb er und sagte, ich rufe zu dir aus der Tiefe. Und ganz oft sagte er, Herr, ich entscheide mich dazu, dein Angesicht zu suchen. Ich entscheide mich dazu. Das steht nicht so wortwörtlich drin, aber er sagt, ich suche dein Angesicht. Er traf die Entscheidung in allen Angelegenheiten, das Angesicht Gottes zu suchen. David richtete sich auf Gott aus. Der wandte sich weg von den Problemen und zu den Absichten Gottes zu. Er traf die Entscheidung, im Geist zu wandeln und nicht im Fleisch. Und das, ihr Lieben, ist auch eine Anweisung und ein, ja, so eine Möglichkeit für uns, diese Entscheidung zu treffen, zuerst Zeit mit Gott zu verbringen. Und zwar unabhängig von der Problematik und der Lösung. Das ist ein ganz wesentlicher Faktor. Es geht um die Beziehung zum Vater, die Beziehung zu Gott in erster Linie. Triff diese Entscheidung, zuerst Zeit mit Gott, um seiner selbst willen zu verbringen. Gott ist kein Gebetserhörungsautomat. Gott ist nicht ein Automat, bei dem du oben ein Gebet reinwirfst und dann kommt peng die Lösung irgendwie raus und alles ist schick und gut. Gott ist eine Person, jemand, zu dem wir eine Beziehung haben können, jemand, der auf uns wartet, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben. Und daraus kommen Antworten und Lösungen. Wenn wir Gott nur wegen der Lösung unserer Probleme suchen, dann werden wir an dieser kostbaren Gegenwart Gottes und an dieser Erquickung unserer Seele, von der wir heute gesungen haben, glatt vorbeigehen. Gott möchte nicht nur deine Probleme lösen und dir Antworten geben, er möchte deine Seele erquicken. Er möchte, dass es dir innerlich gut geht und dass du feststehst. Und wir müssen den Herrn zuerst um seiner selbst willen suchen. Warum? Weil Gott immer würdig ist. Weil Gott würdig ist, in jeder Situation zu jeder Zeit angebetet zu werden. Das ist einfach so. Gott ist würdig. Ob es uns gut geht oder schlecht geht, ist völlig unerheblich. Gott ist Gott, er ist würdig und wir sind dazu aufgerufen, ihn anzubeten. Zweitens, indem wir Zeit mit Gott verbringen, wird unsere Seele zur Ruhe gebracht und erquickt, was ich gerade sagte. Und dann werden wir dadurch offen und hörfähig für göttliche Lösungen und Inputs. Ich weiß nicht, ob du schon mal diese Erfahrung gemacht hast, wenn du vor irgendwelchen Herausforderungen stehst, wenn du Antworten brauchst und dann gehst du ins Gebet und dann geht erstmal die Maschinerie da oben und dann kommen die Gedanken und dann bewegt sich das und hin und her und oh, was soll ich machen und Herr, bitte antworte mir, gib mir jetzt die Lösung und so weiter und so fort. Und du merkst, es passiert gar nichts. Das ist hier oben wie leergefegt, Brett vorm Kopf. Und mir geht das oft so. Und dann merke ich, ich muss erst Zeit mit Gott um seiner selbst willen verbringen. Ich muss erst den Vater suchen. Ich muss erst meine Seele vor Gott zur Ruhe bringen, ihm alles hingeben. Und dann ist es ganz oft so, dass in einem Augenblick Antworten kommen, Offenbarungen kommen, ein Wort aus der Bibel kommt und ich weiß, oh, das ist es, preis dem Herrn. Einfach so. Und das ist der Segen, den Gott uns geben möchte, wenn wir ihn persönlich, ihn um seiner selbst willen suchen. Psalm 23, wir haben das heute schon gehört, er erquickt meine Seele. Er leitet mich in Pfaden der Gerechtigkeit um seines Namens willen. Und wenn ich wandere im Tal des Todesschattens, fürchte ich kein Unheil, denn du bist bei mir. Dein Stecken und dein Stab trösten mich. Hörst du, im Tal des Todesschattens will Gott zuerst deine Seele erquicken und dann dich führen und leiten. Das ist eine Verheißung, die wir für uns in Anspruch nehmen können. Und ich weiß auch, dass das nicht immer leicht ist. Ich habe das gerade gesagt, in solchen Situationen spielen unsere Gedanken verrückt, die Seele rebelliert. Das ist manchmal so, als ob eine Maschine ohne Öl läuft, ja, das quietscht und kracht und du denkst, gleich fliegt alles auseinander. Das ist manchmal schwer, seinen Blick hinzuwenden auf Gott und zu sagen, Gott, ich komme jetzt zu dir. Nicht zur Lösung meiner Probleme, sondern zu dir. Und das ist eine Entscheidung, die manchmal nicht ganz einfach ist, aber die möglich ist. Und bei der Gott dir auch hilft, wo der Heilige Geist dir zur Seite steht und sagt, komm, ich lege meinen Frieden und meine Ruhe auf dich. Und ich kenne solche Zeiten gut. Ich habe viele Male darüber gesprochen hier, als es um unseren Sohn Karl Niklas ging, der am Anfang seines Lebens viel im Krankenhaus sein musste, der mehrfach operiert worden musste, wo sein Leben wirklich auf des Messers Schneide stand, wo es wirklich um Leben und Tod ging. Und in solchen Situationen sich zu entscheiden, den Herrn um seiner selbst willen zu suchen, ist echt hart. Das ist echt hart. Weißt du, das ist uns nicht leicht gefallen, uns da morgens hinzusetzen und zu sagen, ja, mal gucken, wie die Situation heute ist, wenn wir ins Krankenhaus kommen. Aber Herr, erstmal suchen wir dich um deiner selbst willen und nicht tun keine Fürbitte und beten. Das haben wir dann auch getan, ja. Aber wir haben sehr deutlich gemerkt, es geht in erster Linie um Gott. Und ganz egal, was mit unseren Lebensumständen, mit unserem Sohn ist, Gott ist Gott und er ist es würdig und wert, angebetet zu werden. Und das ist schwer. Das ist schwer. Und doch sagt der Herr uns, dass darin ein Segen verborgen ist, Schätze verborgen sind, die wir unbedingt heben müssen. Und was viel mehr ist als nur eine Lösung von Problemen. Das Zweite, was David nicht getan hat, er hat sich nicht auf seinen Verstand verlassen. Er war ja ein Kriegsmann, er hatte alle möglichen Finden und tolle Ideen, hat so manches irgendwie umgesetzt und durchgefochten im wahrsten Sinne des Wortes. Er hat sich nicht auf seinen Verstand verlassen. Er hat nicht in die taktische Mottenkiste gegriffen und gesagt, das haben wir schon dreimal so gemacht, das machen wir jetzt auch so. Er hat sich entschieden, sich nicht in erster Linie auf seinen Verstand zu verlassen. Sprüche 3, Vers 5 sagt, vertraue auf den Herrn mit deinem ganzen Herzen und stütze dich nicht auf deinen Verstand. Auf allen deinen Wegen erkenne nur ihn, dann ebnet er selbst deine Pfade. Er verzichtete darauf, sich auf seinen Verstand zu stützen. Er gebrauchte seinen Verstand und das dürfen auch wir dürfen unseren Verstand gebrauchen, aber wir dürfen uns nicht auf unseren Verstand stützen. Hier geht es nämlich darum, dass wir damit letztendlich uns selber oder den Menschen zum Maß aller Dinge machen. Dass wir sagen, ja, mein Verstand, meine Ratio, das ist das, was mir die Lösungen und die Antworten gibt und nicht in erster Linie Gott, der Vater. Das ist ebenfalls etwas, wo wir als Menschen so schnell reinfallen, weil wir denken, ja, wir wissen so viel, wir können so viel, wir haben so viele Erfahrungen. Hier heißt es, wir sollen uns nicht auf unseren Verstand stützen. Wir sollen ihn benutzen, Amen, aber uns nicht darauf verlassen im Sinne von als Ersatz für die Weisheit und für das Reden Gottes. Was tat David noch? Er rief zum Herrn. Ganz wichtig. Psalm 138, Vers 3. An dem Tag, da ich rief, antwortetest du mir. Du mehrtest in meiner Seele die Kraft. David hat an vielen Stellen davon gesprochen, dass er zum Herrn gerufen hat. Dass er in Notsituationen nicht einfach nur irgendwelche wohlformulierten Gebete gebetet hat, sondern dass er zum Herrn geschrien hat. dass er gesagt hat, Herr, rette mich, Herr, hilf mir, hier bin ich, hol mich heraus aus der Grube. Und ich frage mich, wie ist es dem David wohl ergangen, als er als Jugendlicher vor Goliath stand? Ich bin mir sicher, dass er vorher zu seinem Gott gerufen hat, dass er gesagt hat, Gott, du siehst diesen gottlosen Philister und ich stehe hier, hilf mir in diesem Kampf. Und du siehst, wie kühn er Goliath gegenüber aufgetreten ist. Ist das normal, für einen Jugendlichen so einem Kriegsmann gegenüberzutreten? Sicher nicht. Er hat sich in seinem Herrn gestärkt. Er rief zum Herrn und der antwortete ihm und mehrte in seiner Seele die Kraft. Oder wie mag es ihm ergangen sein, als er auf dem Feld gegen Löwen und Bären gekämpft hat? Ob er da so ganz nonchalant und munter und fröhlich auf den Bären zugegangen ist? Haha, peng. Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich hat er zitternde Knie gehabt, das Herz rutschte ihm in die Hose und er hat gesagt, Gott, rette mich in dieser Situation, hilf mir, mehre die Kraft in meiner Seele und gib mir diesen Mut und diese Kühnheit, die ich brauche. Ich denke, dass David diese Gesetzmäßigkeit kannte, dass er wusste, was passiert, wenn er zu seinem Gott ruft, wenn er zu seinem Gott schreit und sagt, Gott, hier bin ich, rette mich und gib mir Kühnheit. Und auch wir können in solchen Situationen zum Herrn rufen. Wisst ihr, wir sind manchmal so zaghaft, so wohl situiert und ausgerichtet, ja, dann beten wir so Gebete. Ja. Ich glaube nicht, dass David so gebetet hat, oh Herr, hier stehe ich im Angesicht dieses Bären, der gleich seine Zähne in meinen Leib schlagen wird. Aber du weißt alles und du kennst alles und dir überlasse ich alles. Und jetzt weiß ich auch nicht weiter. Amen. Ich glaube nicht, dass David so gebetet hat. Aber wir beten manchmal so. Entschuldigt, wenn ich mich da etwas lustig drüber mache. Gott ist nicht empfindlich. Gott kennt uns und er weiß, wenn wir unter Druck stehen, dass wir es nötig haben, ihm zu begegnen. Und wenn du zum Herrn rufst, wenn du schreist, wenn du sagst, Gott, Hilfe, ich weiß nicht mehr weiter, hol mich heraus, hilf mir irgendwie, dann wird er antworten und in deiner Seele die Kraft mehren. Das ist eine Verheißung des Herrn für uns. Eng damit zusammenhängt, dass David ganz oft auf den Herrn harrte, dass er also nicht nur betete, zum Herrn rief, sondern auch vor dem Herrn verharrte. Harren ist ein etwas antiquiertes Wort. Das bedeutet ein geduldiges Ausschauhalten auf Gott, ein gespanntes Hinsehen auf Gott. Nicht auf die Probleme, sondern auf Gott. Er harrte auf ihn. Und er nahm sich offenbar diese Zeit, auf Gott hinzusehen und zu sagen, Herr, ich bleibe so lange hier, bis du zu mir redest. Ich bleibe so lange hier, bis du die Kraft in meiner Seele mehrst, bis da Lösungen vom Himmel kommen. So lange bleibe ich hier. Und auch das ist eine Herausforderung für uns. In unserer schnelllebigen Zeit suchen wir so schnell die Instant-Lösung. Du hast eine Frage, geh ins Internet, such bei Google oder anderswo und zack, hast du die Antwort. Aber das funktioniert bei Gott oftmals nicht so. Gott ist keine Suchmaschine, wo wir Begriffe eingeben können und Fragen eingeben können und dann die Lösung haben, vielleicht noch so 2 oder 3 zur Auswahl. Ja, die Quelle scheint mir verlässlich, die nicht so sehr. Da haben schon 3 einen guten Kommentar geschrieben, das werde ich machen. So ist Gott nicht. Wir sind aufgefordert, auf den Herrn zu harren und auch in solchen Situationen Zeit mit ihm zu verbringen. Und das mutet er uns zu, um auch in dieser Zeit unsere Seele zu erquicken. Ich möchte langsam zum Ende kommen. David stärkte sich im Herrn, indem er Zeit mit Gott verbrachte, indem er auf ihn schaute, sich nicht auf seinen Verstand verließ, indem er auf den Herrn harrte. Aber David wusste auch, wer Gott war. Das hatte er schon früher in diesen Beispielen, die ich euch gerade genannt habe, kennengelernt. Er wusste, wer Gott war. Er stärkte sich in dem Herrn, weil und indem er wusste und bekannte, wer Gott war. Psalm 18 zum Beispiel, da schreibt er, denn mit dir kann ich auf Raubzug gehen, mit meinem Gott kann ich eine Mauer überspringen. Gott, sein Weg ist untadelig, des Herrn Wort ist laut, ein Schild ist er allen, die sich bei ihm bergen. Denn wer ist Gott außer dem Herrn? Wer ist ein Fels als nur unser Gott? David wusste, wer Gott ist. Der wusste, das ist der Fels, auf dem ich stehe und wenn um mich herum alles zusammenbricht, ich stehe auf diesem Felsen und auf diesen Gott kann ich mich verlassen. Das hatte er in den vielen Begebenheiten seines Lebens schon ausgetestet und kennengelernt. Er kannte Gott. Er wusste, wie er mit ihm reden konnte. Er wusste, wie Gott auch ihm gegenüber handelt und wie seine Beziehung zu ihm ist. Und meine Bitte an dich heute Morgen, baue deine Beziehung zu Gott in den Zeiten, wo es dir gut geht. Bete und baue diese Beziehung zu Gott, ich sag's mal so strategisch. Psalm 32, Vers 6 sagt, deswegen soll jeder Fromme zu dir beten, zur Zeit, da du zu finden bist. Gewiss bei großer Wasserflut, ihn werden sie nicht erreichen. Ihr Lieben, David hat nicht erst in den Situationen der Krise seinen Blick auf Gott gerichtet. Das hat er schon viel früher getan. Das hat er immer getan. Das hat er immer wieder und immer fortwährend getan. Er kannte Gott. Und auch wir müssen Gott kennenlernen, um dann in den Zeiten der Krise nicht plötzlich zu versagen und zu sagen, oh weia, was jetzt und wird Gott mir helfen? Großes Fragezeichen. Wenn du Gott kennst und weißt, wie er ist und wer er ist in deinem Leben, dann ist diese Frage schnell beantwortet und dann wird es dir leicht fallen, dich Gott zu nahen und Antworten und Lösungen von ihm zu empfangen. David wusste, wer Gott war, aber er wusste auch, wer er selber in Gott war. Lese weiter im Psalm 18. Gott umgürtet mich mit Kraft und untadelig macht er meinen Weg. Er macht meine Füße den Hirschen gleich und stellt mich hin auf meine Höhen. Er lehrt meine Hände das Kämpfen und meine Arme spannen den ehernen Bogen. David stärkte sich in dem Herrn, indem er das Bild, das Gott von ihm hatte, annahm und sozusagen darin wandelte und das bestätigte. Das reicht nicht nur aus, zu wissen, dass Gott groß ist und allmächtig ist und ich bin der kleine Wurm, der hier gleich zerquetscht wird. Es reicht nicht aus, nur zu wissen, dass Gott irgendwie da ist, sondern du musst auch wissen, wie Gott dich sieht. Du musst wissen, was für eine Liebe und was für eine Fürsorge Gott für dich hat und was er für dich vorgesehen hat. Und David wusste das. Er sagte, er macht meine Füße den Hirschen gleich. Das heißt, ich bin schnell, ich kann laufen. Er sagte, er stellt mich hin auf meine Höhen. Er sagte, er lehrt meine Hände das Kämpfen. Das heißt, da ist Versorgung in jedem Bereich dieser Herausforderung für mich da. David wusste, wer er in Gott war. Und du musst wissen, wie Gott dich sieht. Und dann erst, nachdem David all das getan hatte, befragte er Gott nach einer Lösung. Er ließ den Priester Abiatar kommen, ließ sich das Ephod geben und dann befragte er Gott und sagte, soll ich dieser Schar nachjagen, werde ich sie einholen. Und dann, erst dann bekam er eine klare Anweisung von Gott. Gott sagte zu ihm in Vers 8, jage ihr nach, ja, du wirst sie gewiss einholen und die Gefangenen ganz gewiss befreien. Und wenn du die Geschichte weiterliest, dann stellst du fest, dass sie nicht nur die Gefangenen befreit hatten, dass sie einen grandiosen Sieg über das Heer der Amalekiter errungen hatten, dass sie in einer schier unmöglichen Unterzahl dieses riesige Heer angegriffen haben und die Feinde vernichtend geschlagen haben, dass sie ihre ganzen Familien, ihren Besitz zurückgeholt haben, ihre Frauen, ihre Kinder und dass sie darüber hinaus noch all die andere Beute, die sie mit hatten, geplündert haben und mit nach Hause gebracht haben. Gott gab David auf diese Art und Weise einen großartigen Sieg. Und ich glaube, der Sieg war größer, als wenn David einfach so losgerannt wäre. Als wenn er gesagt hätte, ich weiß, mein Gott ist mit mir, irgendwie werde ich das schon machen, peng und jetzt los. Er harrte auf den Herrn, er wartete auf Gott, er stärkte sich in seinem Gott, bekam dann Antworten vom Herrn und ging dann los. Und das, ihr Lieben, ist auch für uns die Reihenfolge in den Herausforderungen, in den Stürmen unseres Lebens. Nicht sofort zu reagieren, nicht zu sagen, ich weiß schon, wie es funktioniert, sondern innezuhalten und zu sagen, Gott, wie siehst du das? Gott, ich muss zuerst meine Seele zur Ruhe bringen. Gott, ich muss mich zuerst in dir stärken und dann kommen die Antworten und die Lösungen. So tat es David und so ist es auch für uns. Und wenn du noch ein bisschen weiter liest, dann stellst du fest, dass dieses Vorgehen Davids eine mächtige Gnade auch über seinen Leuten freigesetzt hat. Es sind ja nicht alle Männer mitgezogen, einige waren zu schwach, die mussten zurückbleiben. Und dann sagten die, die mit David gegen die Amalekiter gekämpft hatten, ja Moment mal, jetzt wollen wir aber nicht die ganze Beute hier an die Schlaffmänner auch noch verteilen, ja, die sind ja hier zurückgeblieben und die sollen mal ihre Frauen und ihre Kinder nehmen und das bisschen, was ihnen noch gehörte, aber die ganze Beute, die wir außerdem noch gemacht haben, die verteilen wir untereinander. Die sind nicht mitgegangen, ist egal, was mit denen ist. Und David sagte, nein, nein, so wollen wir nicht verfahren. Sondern er sagte, jeder, egal ob er mit ausgezogen ist oder nicht, bekommt den gleichen Anteil. Und er setzte das als eine Ordnung und Recht für Israel bis zu diesem Tag, ab diesem Tag fest. Das heißt, David wusste, diese Lösung, diesen Sieg, den ich errungen hatte, habe ich allein aus der Gnade Gottes empfangen. Und er war in der Lage und bereit, diese Gnade, die er selber empfangen hatte, anderen weiterzugeben. Und ihr Lieben, das wird ebenfalls ein Segen sein, der sich aus deinem Leben ergeben wird, wenn du Gnade von Gott genommen hast auf diese Art und Weise, wenn du dich selber hast stärken lassen, wenn deine Seele selber zum Leben gekommen ist, diese Gnade, die du von Gott bekommen hast, auch an andere weiterzugeben. Dass du sie nicht mehr kritisch beäugen musst, ja, ist ja selber schuld, dass er in dieser Situation ist, oder ja, warum macht er auch nicht dies oder das oder so, sondern du wirst in der Lage sein, die empfangene Gnade so an andere weiterzugeben. Und das, ihr Lieben, ist das Wesen des Reiches Gottes. Das ist das, wozu Jesus gekommen ist. Das ist das, wozu der Herr uns berufen hat. In der Gemeinschaft mit ihm zu leben, Gnade zu empfangen und Gnade auf vielfältige Art und Weise weiterzureichen. Amen.